Sehr geehrte Damen und Herren, die an unserer heutigen philosophischen Reflexion über eine ganz seltsame Frage teilnehmen, eine Frage, die Ihnen vielleicht sehr abstrakt und irrelevant für Ihr tägliches Leben erscheinen wird. Es geht heute um die Frage von Sein und Wesen der Dinge. Diese Frage, wie erwähnt, scheint gar keinen Bezug zu ihrem konkreten Leben zu haben, zum politischen Leben, zum gesellschaftlichen Leben, zum persönlichen Leben. Aber dieser Eindruck ist unrichtig. Und ich hoffe, dass im Laufe unserer Reflexion deutlich werden wird, dass diese sehr abstrakte metaphysische Frage von Sein und Wesen von zentraler Bedeutung ist, dass die Auswirkungen, die die verschiedenen Antworten auf diese Frage haben, von gewaltigem Gewicht für das Leben jedes Einzelnen und auch für die staatliche und öffentliche gesellschaftliche Sphäre ist. Nun, Sie alle kennen das Problem in viel verschiedener Hinsicht. Ihnen allen ist bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem wirklichen Ding und einem bloß möglichen. Sie alle haben geträumt und sich gewundert darüber, was den Unterschied ausmacht zwischen der Traumwelt und der wirklichen Welt. Pascal sagt einmal, ein Bettler, der jede Nacht träumt, ein König zu sein, und ein König oder Prinz, der jede Nacht träumt, ein Bettler zu sein, führen das gleiche Leben. Es besteht kein Unterschied zwischen beiden. Aber ist das richtig? Ist die geträumte Wirklichkeit und die eigentlich existierende Wirklichkeit tatsächlich dasselbe? Oder sind es zwei sehr verschiedene Dinge? Oder denken Sie an die 3D-Objekte, an die virtuellen Welten, an die Märchen, in denen wir leben. Was ist der Unterschied zwischen wirklichem Sein der Dinge und ihrer bloßen Möglichkeit oder bloß vorgestellten und imaginären Welten? All diese Fragen hängen eng zusammen mit dem Problem, dem wir uns heute zuwenden, dem Problem von Sein und Wesen. Unter dem Wesen verstehen wir das, was etwas ist. Es ist die Frage, was, aber auch die Frage, wie die Dinge sind. Es betrifft den Inhalt der Dinge. Die Frage des Seins oder des Daseins, der Existenz hingegen, betrifft die Frage, dass etwas ist.
Wenn ich die Realität betrachte, gelingt es mir schon zu unterscheiden zwischen dem, dass etwas ist und wie etwas ist. Aber wie kann ich diese Unterscheidung zwischen Sein und Wesen erklären, erläutern? Also ganz, oder ist es eine artifizielle, eine reine Unterscheidung, die mir nur im Verstand, die ich nur vom Verstand her vollziehe, aber die in der Wirklichkeit im Grunde nichts widerspiegelt?
Sicher kann es so erscheinen, dass die Frage nach Wesen und Existenz das Seiende auseinanderreißt, dass es sich hier nur um eine verstandesmäßige Unterscheidung handelt. Auch der große Philosoph Duns Scotus hat so gedacht. Er hat gedacht, Sein und Wesen sind nicht wirklich verschieden, sondern sind nur begrifflich verschieden mit einem Fundament in der Realität. Aber denken wir zunächst nach, was näher bestimmt dieses Sein und Wesen ist. Philosophen haben immer schon erkannt, dass die Frage nach dem Wesen der Dinge eine Grundfrage der Philosophie ist. Die Philosophie fragt, was ist das Leben? Was ist der Mensch? Was ist die Tugend? Was ist der freie Wille? Und all diese Fragen, was etwas ist, beziehen sich auf das Wesen, beziehen sich auf die Washeit der Dinge oder auch auf ihre Wie-Beschaffenheit. Aber innerhalb dieser Frage nach dem Wesen gab es gewaltige Streitigkeiten im Bereich der Geschichte der Philosophie. Zunächst war die Position Platons, inspiriert von Sokrates, dass die Wesenheiten der Dinge eigentlich die Ideen sind, ewige, unveränderliche Formen, wie zum Beispiel das Dreieck, der Kreis als solcher, die Tugend in ihrer einleuchtenden und zeitlosen Beschaffenheit. Die Dinge auf der Welt sind nur schwache Abbilder dieser ewigen Ideen nach Platon. Nun kann man dieser Position sicher seine Zustimmung kaum verweigern, wenn man daran denkt, dass in der Tat die Philosophie Wesenheiten der Dinge erforscht, die nicht sich mit der Zeit ändern, die nicht entstehen und vergehen, die gleichsam ewige Wesenspläne sind, wie ich sie in meinem Buch Sein und Wesen bezeichnet habe, Rationes für die Dinge. Und diese Wesenheiten, die die Mathematik oder die Philosophie erkennt, sind allerdings nicht in der Zeit und wandeln sich nicht. Aber schon sein großer Schüler, sein bedeutendster Schüler, Aristoteles, widerspricht Platon und sagt, ist es nicht einleuchtend, dass das Wesen der Dinge nur in den Dingen besteht? Was der Mensch ist, besteht nicht in einem abstrakten, übermenschlichen Ort der Ideen, sondern es besteht in den lebendigen Menschen. Was das Leben ist, ist nur in den lebendigen Wesen. Was ein Tisch ist, ist nur in dem Tisch präsent. Das Wesen ist also in den Dingen, nicht außerhalb der Dinge. Und diese Einsicht von Aristoteles widerspricht nicht wirklich der platonischen, denn das reale Wesen ist tatsächlich nur das Wesen in den Dingen und das Wesen der Dinge und besteht nicht außerhalb von ihnen. Was die Liebe ist, das Wesen der Liebe, besteht nur in liebenden Menschen, nicht in irgendeiner abstrakten Ideenwelt. Also müssen wir unterscheiden zwischen der Idee und dem Wesen, das in den realen Dingen ist. Und wir können durchaus auf diese Weise sowohl Platon als auch Aristoteles zustimmen. Es gab aber in diesem Streit noch viele andere Vorstellungen der Philosophen. Zum Beispiel die, dass das Wesen weder in den Dingen noch in einer zeitlosen Sphäre von Formen und Wesenheiten besteht, sondern dass es nur vom Bewusstsein geschaffen wird, dass der Mensch das Wesen durch seinen Verstand erzeugt, dass es also eigentlich kein Wesen der Dinge gibt, sondern nur Begriffe. In ihrer radikalsten Form hat diese Position Sartre vertreten. Der behauptet, dass nur das Sein oder das Dasein des Menschen vorgegeben ist. Das Wesen gibt er sich selbst und auch den Dingen. Das Wesen schafft der Mensch. Wir sehen, dass diese Position, nach denen es kein feststehendes Wesen und So-Sein der Dinge gibt, einen großen Einfluss gewinnen kann. Zum Beispiel auf die Natur. In der modernen Genetik wird man keine Naturen mehr in der Welt anerkennen, sondern man glaubt, man kann Menschen erzeugen, man kann Spezies zwischen Mensch und Tier erschaffen, man kann vielleicht neue Arten von Wesen hervorbringen. Und in gewissem Maße ist das sicher auch richtig. Es ist möglich, mit genetischen Experimenten die Natur zu verändern. Es ist auch richtig, dass die menschliche Natur nicht einfach vorgegeben ist wie die des Tieres, das seine Instinkte hat, das eingeschlossen ist in einen festen Rahmen seiner Natur, sondern der Mensch bestimmt sich selbst in Freiheit. All diese sind Einsichten in der sartreschen Position oder in einer Position, die sagt, dass das Wesen der Dinge nicht einfach vorgegeben ist. Aber zugleich warnen uns mit Recht die Naturschützer vor den Gefahren solcher genetischer Manipulationen. Und vor allem sind es die einleuchtenden, notwendigen Wesenheiten des Menschen überhaupt, der Person überhaupt, des Moralischen, die uns völlig verbieten, uns einer Position anzuschließen, nach denen die Wesenheiten freie und völlig von menschlichen Spontaneität erschaffene sind. Es gibt vorgegebene Wesen der Dinge. Wir finden die überall in der Natur. Wir finden sie in uns selbst. Und wir finden sie in den einleuchtenden Wesenheiten, zum Beispiel der Tugenden oder der Laster oder der Freiheit oder des Glücks. So also können wir eine solche radikale Subjektivierung des Wesens nur verwerfen. Machen Sie sich klar, welche gewaltige Auswirkungen diese Auffassung hat, zum Beispiel auf die Gesellschaft und Politik. Wenn der Mensch keine Natur, kein Wesen hat, hat er auch keine Menschenrechte, die in seiner Natur gründen. Dann kann der Staat in positivem Gesetz die Rechte des Menschen und die Natur des Menschen willkürlich bestimmen. Er kann bestimmte Rassen oder Klassen unterdrücken oder von der Teilnahme an der menschlichen Natur ausschließen. Er kann in vielfältiger Weise die menschliche Natur manipulieren, weil er leugnet oder von einer Ideologie ausgeht, die leugnet, dass es eine vorgegebene Natur des Menschen gibt. An dieser Stelle könnte man diese Frage, diese wichtige Frage, aufwerfen. Die Frage nämlich, ob die Philosophie hinreichend beschrieben ist als eine Wissenschaft vom Wesen und ob sie überhaupt eine Wissenschaft ist. Die Frage, ob die Philosophie überhaupt eine Wissenschaft oder sogar, wie ich meine, die höchste menschliche Wissenschaft ist, hängt von der Möglichkeit ab, die Objektivität der philosophischen Erkenntnis zu begründen. Das kann im Rahmen dieses Gesprächs nicht geschehen. Die Frage bezieht sich aber in unserem Kontext, dem Problem Sein und Wesen, auch auf einen anderen wichtigen Aspekt, nämlich auf die Frage, ob die Philosophie, wie von Platon an bis zur realistischen Phänomenologie eines Adolf Reinach gedacht wurde, ob die Philosophie einfach nur die Erforschung des Wesens der Dinge ist. Gegen diese Auffassung hat zum Beispiel Etienne Gilson, hat schon vor ihm der 24-jährige Thomas von Aquin, der eine berühmte Abhandlung De Ente et Essentia über Sein und Wesen geschrieben hat, protestiert. Die Philosophie muss sich die ungeheuer wichtige Frage stellen, was das mysteriöse Element der Existenz ist. Mit der Existenz meinen wir einen einzigartigen Akt, eine einzigartige Aktualität, die man kaum begrifflich bezeichnen kann und die doch so entscheidend ist, dass der Unterschied zwischen einer rein möglichen Welt und der wirklichen Welt, der Unterschied der Welt vor der Schöpfung und nach der Schöpfung, durch dieses mysteriöse Element des Existierens, des Daseins gekennzeichnet ist. Und hier hinsichtlich der Existenz nehmen die Philosophen zwei ganz konträre Positionen ein. Die erste leugnet überhaupt, dass die Existenz etwas ist. Die zweite behauptet, dass sie alles ist. Die erste Position kann man durch einen Text aus der Kritik der reinen Vernunft von Kant dokumentieren, in der Kant sagt, ich zitiere, und so enthält das Wirkliche nichts mehr als das bloß Mögliche. 100 wirkliche Taler enthalten nicht das Mindeste mehr als 100 mögliche. Wenn ich also ein Ding durch welche und wie viele Prädikate ich will, denke, so kommt dadurch, dass ich noch hinzusetze, dieses Ding ist, nicht das Mindeste zu dem Ding hinzu. Diese Position von Kant ist natürlich für jeden Banker, Bankmann und für jeden normalen Sterblichen, der sein Geld aufbewahrt, eine Ungeheuerlichkeit. Wie kann Kant sagen, dass das Mögliche, die möglichen Millionen dasselbe sind und nicht, sich in nichts unterscheiden von den wirklichen. Aber so absurd diese Position scheint und ich meine auch letztlich ist, so legt doch Kant seinen Finger auf ein ungeheures Rätsel, nämlich was ist dieses Sein und Existieren? Es ist nicht eine Eigenschaft, es ist nicht wie eine Farbe, es ist nicht wie irgendeine Veränderung der Sache zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, sondern es liegt auf einer ganz anderen Ebene als das Wesen. Es liegt auf der Ebene eben des Daseins. Man hatte dieses Dasein mit Thomas von Aquin als Actus essendi, als einen Akt des Seins bezeichnet. Aber auch wenn man es Akt nennt, so zeigt sich sofort, dass wir hier einen ganz neuen Sinn von Akt im Auge haben. Denn normalerweise, wenn wir von einem Akt sprechen, zum Beispiel dem Akt des Sprechens, dem Akt des Laufens, dem Akt des Gehens, dann ist schon das Subjekt dieses Aktes vorausgesetzt. Das Agere, dieser Akt, setzt das Sein des Subjekts voraus. Bei der Existenz ist es aber umgekehrt. Was wir hier Akt der Existenz nennen, macht das Subjekt dieses Aktes erst wirklich. Also es ist ein ganz innerliches und mit keiner anderen Aktivität vergleichbares Element, dieses Dasein, eine innere Aktualität, die so ungeheuerlich ist, dass sie zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen, zwischen Sein und Nichtsein, diesen Unterschied ausmacht. Und damit hängt auch zusammen, dass diese Frage der Existenz, diese Frage dieses einzigartigen Aktes der Existenz, zugleich in einem engen Zusammenhang mit dem Wesen steht. Man könnte sagen, das reale Wesen ist erst es selbst durch die Existenz. Es handelt sich also nicht bei dem Dasein um eine Suppe, so wie um ein Haar in einer Suppe, wie ein von außen hinzukommendes Element zum Wesen, sondern es durchdringt das Wesen, es aktualisiert es. Und insofern besteht eine unlösbare Einheit zwischen Dasein und Wesen, die wohl Duns Cotus veranlasst hat zu sagen, dass es sich hier nicht um eine reale Distinktion, um einen realen Unterschied handelt. Dennoch können wir Thomas von Aquin und anderen Philosophen wie Etienne Gilson nicht ganz Unrecht geben, wenn sie von einem realen Unterschied sprechen. Denn es handelt sich hier um die Tatsache, dass wir einmal nicht waren, dass unsere Existenz von dem, was wir sind, einmal getrennt war. Dass wenn wir an den Tod denken und befürchten, vernichtet zu werden im Tod, was aus anderen Gründen, wovon wir aus anderen Gründen überzeugt sein mögen, dass das nicht eintreten kann, dennoch im Gedanken des Todes als Vernichtung sehen wir, dass unser Dasein nicht notwendig ist, dass an sich die Möglichkeit, dass wir auch nicht wären oder dass ein Tier nicht existiert, aufhört zu existieren, gegeben ist. Also muss mehr als nur eine rein ideelle Distinktion zwischen Dasein und Wesen bestehen. Wir machen uns wohl kaum je den metaphysischen Schauder bewusst, der darin liegt, dass wir erkennen, dass wir zwar sind, aber dass unsere Existenz und das, was wir sind, nicht notwendig, nicht absolut, nicht untrennbar miteinander verbunden sind. Darin liegt eine ungeheure Schwäche des Seins. Und auf diesem Weg könnte man weitergehen und zur Erkenntnis gelangen, dass das letzte Sein, das alles begründende Sein, nicht in dieser Weise schwach existieren kann. Max Scheler in seiner Schrift über die Philosophie sagt, dass das allererste und evidenteste, was es überhaupt gibt, ist die Tatsache, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Und er führt aus, dass wir diese Tatsache meistens vergessen, weil wir es für selbstverständlich nehmen, dass wir existieren. Er schreibt, die erste und die unmittelbarste Evidenz, zugleich diejenige, die schon zur Konstituierung des Wortes Zweifel an etwas vorausgesetzt ist, ist aber die evidente Einsicht, dass überhaupt etwas sei, oder schärfer gesagt, dass nicht nichts sei. Der Tatbestand, dass nicht nichts sei, ist gleichzeitig der Gegenstand erster und unmittelbarster Einsicht wie der Gegenstand der intensivsten und letzten philosophischen Verwunderung. Wobei diese letztere emotionale Bewegung angesichts des Tatbestandes freilich erst dann voll einzutreten vermag, wenn ihr unter den die philosophische Haltung prädisponierenden Gemütsakten, die den Selbstverständlichkeitscharakter des Tatbestandes des Seins auslöschende Demutshaltung vorangegangen ist. Also gleichgültig, auf welche Sache ich mich hinwende, wird mir diese Einsicht mit unumstößlicher Evidenz klar. So klar, dass sie an Klarheit alles überstrahlt, was mit ihr nur in denkbaren Vergleich gebracht werden kann. Freilich, wer gleichsam nicht in den Abgrund des absoluten Nichts geschaut hat, der wird auch die eminente Positivität der Einsicht, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts, übersehen. Also Scheler spricht hier von der letzten Einsicht, dass etwas ist, und zugleich von dem Staunen darüber, das darin begründet ist, dass eben die Existenz der Dinge in der Welt nicht notwendig ist. Nun, weil Existenz eine so zentrale Bedeutung hat, haben manche Philosophen, vor allem der existenzialistische Thomist Etienne Gilson, die Meinung vertreten, dass überhaupt das Wesen nur eine Beschränkung des Seins ist. Dass alles, was zählt, ist das Dasein, ist die Existenz, ist das Ising, wie ein amerikanischer Nachfolger Gilsons es ausgedrückt hat. Und dieser Gedanke, dass innerhalb des Seins nicht das Wesen der Dinge, sondern nur die Existenz bedeutsam ist, dieser Gedanke scheint mir eine ähnliche Gefahr darzustellen wie jener, dass nur rein die Ideen oder die Wesenheiten der Dinge zählen. Die Existenz ist ein zentrales, unendlich wichtiges Objekt philosophischer Forschung. Es ist das schließlich, was den Unterschied zwischen möglichen Welten und wirklicher Welt ausmacht. Aber die Existenz kann nicht das einzig Bedeutsame, als das einzig Bedeutsame angesehen oder bezeichnet werden. Denn die Existenz hängt auch wieder in vielfältiger Weise vom Wesen ab. Zum Beispiel ist es nicht ganz gleich, was existiert, eine Seifenblase, eine Blume, eine Maus oder eine Person. Die Existenz also hängt auch wieder ihrerseits von der Natur, vom Wesen der Sache ab. Sie erhält ihr Gewicht und ihren Wert, je nachdem, was existiert, sodass keineswegs nur das des Existierens das Sein ist, sondern vielmehr die innere Vermählung zwischen Sein und Wesen, die dann das wirklich Seiende ausmacht. Man könnte die Bedeutung des Wesens auch darin erkennen, dass man sagen kann, das Wesen einer Sache oder das, was eine Sache ist, kann so schrecklich sein wie ein Konzentrationslager, wie wahnsinnige Schmerzen, dass es besser wäre, dass dieses nicht existieren würde. Im Neuen Testament steht die gewaltigste Stelle darüber, wo Christus sagt, dass es für Judas besser wäre, er wäre nie geboren. Also ein Mensch, der verzweifelt, ein Mensch, der in unendlichem Elend wäre, für den wäre die Existenz ihres innersten Wertes beraubt. So sehen wir, wie wichtig es ist, nicht nur, dass etwas existiert, nicht einmal nur, dass ein Sein, das von der Natur der Person existiert, sondern auch, wie diese Person ist, was und wie sie ist. Und daraus erkennen wir, dass es ganz einseitig und verkehrt wäre, allein im Dasein, allein im Sein, im Existieren, das zu sehen, was entscheidend ist. Diese Auffassung führt auch letztlich zu einem Agnostizismus hinsichtlich, also zu einer Leugnung der Erkennbarkeit der göttlichen Eigenschaften. Es führt dazu zu einem absolut undenkbaren X, denn ein reines Existieren, so bezeichnet Gilson die göttliche Natur, ein Wesen, das überhaupt nur existiert und kein Wesen hat, das von Existieren verschieden ist. Ein solches Wesen ist nicht nur undenkbar, sondern, wie ich meine, auch, dass man es zeigen könnte, auch unmöglich. Und insofern führt diese einseitige Verabsolutierung der Existenz, die in anderer Form ja auch im sartrischen Existenzialismus, von dem die Rede war, zu finden ist, ebenfalls zu einer Art von Auflösung der Wirklichkeit. Darum, um diesem großen Thema von Sein und Wesen gerecht zu werden, müssen wir beide Prinzipien des Seins und der Wirklichkeit voll in ihrem eigenen Wert und in ihrer inneren Verbindung anerkennen. Wir müssen die Bedeutung zeitloser Wesensgesetze und idealer Wesenheiten anerkennen, die für die Mathematik und Philosophie von gewaltiger Bedeutung ist. Wir müssen erkennen, wie wichtig und unerlässlich für jedes Ding, für jedes Seiende es ist, dass es ein Was und eine Wie-Bestimmtheit besitzt, dass es also ein Wesen hat. Aber zugleich müssen wir erkennen, wie im Existieren, in innerster Einheit mit dem Wesen, die Quelle der Aktualität, der Wirklichkeit dieses Seienden liegt. So finden wir, dass das, was wir seiend nennen, dass die Dinge, die wir wirklich nennen, in einer überaus staunenswerten Weise gleichsam eine Synthese aus diesen zwei Momenten darstellen. Aus dem, was und wie sie sind, aus ihrem Wesen mit einer Fülle von Eigenschaften und aus diesem letztlich nicht weiter sagbaren oder aussagbaren Moment, das doch von unermesslicher Bedeutung ist, diesen das ganze Seiende erst real setzende, real machende Moment seiner inneren Aktualität, die wir als Actus Essendi, als diese Tat des Seins, diesen Akt des Daseins bezeichnen können und von dem Thomas von Aquin mit Recht sagt, dass es ein ganz entscheidend wichtiger Gegenstand philosophischer Erkenntnis ist. In dieser Weise, in einem ausgewogenen Blick auf Sein und Wesen und auf das Seiende, verstanden von beiden Prinzipien her, liegt meines Erachtens eine Philosophie, die nicht nur auf der Ebene abstrakter Metaphysik, sondern auch für die Gesellschaft und für die Politik von größter Bedeutung ist. Eine Philosophie, die auch die Rechte, die Menschenrechte, die Naturrechte, die im Wesen des Menschen als Person gründen, anerkennt. Und eine Metaphysik, die den Menschen nicht in einer wahnwitzigen Weise zum Schöpfer seiner selbst und aller Dinge macht. Und zugleich liegt hier eine Philosophie, die nicht alles Sein nur auf reines Existieren, auf letztlich völlig Unerkennbares und eigentlich in sich widersprüchliches Existieren ohne Wesen reduzieren möchte.